Ja, fast immer, wenn nicht gerade Beginn des Jahres ist und die Jahreslosungspredigt ansteht, dann geht es mit mir, wenn ich hier vorne stehe, durch das Lukas-Evangelium. Wir sind immerhin im Kapitel 4 und haben heute vor uns die Verse 9 bis 13. Es ist die dritte der Versuchungen, mit der der Teufel an unseren Herrn Jesus getreten ist. Und ich bin froh, muss ich sagen, dass wir heute auch damit zu Ende kommen. Es ist ja kein so sehr angenehmes Thema, sich in drei Predigten mit den Versuchungen durch den Teufel auseinandersetzen zu müssen. Aber vielleicht ist es einfach wie im wirklichen Leben. Es ist nicht immer alles nur Sonnenschein, es ist nicht immer alles nur gut und schön, sondern es gibt auch dunkle Seiten. Es gibt auch Dinge, die wir erleben, die wir nicht so gerne haben, auf die wir lieber verzichtet hätten. C.S. Lewis hat ein Buch geschrieben, auf Deutsch Dienstanweisung an einen Unterteufel, wo er sich so ein bisschen reinzuversetzen, wie Dämonen, wie der Satan vielleicht Menschen versucht zu beeinflussen. Und er hat geschrieben, als er dieses Buch geschrieben hat, ist er in schwere Depressionen geraten. Also es ist immer auch ein Risiko, sich zu sehr mit dem Bösen, zu sehr mit dem Teufel zu beschäftigen, dass das einen runterzieht. Ich hoffe, dass wir am Ende auf jeden Fall, wenn wir mit diesen Versuchungserlebnissen durch sind, dass wir die Kurve kriegen und dann trotzdem fröhlich aus diesem Gottesdienst gehen können. Denn unser Herr ist immer noch größer als der Teufel. Kommen wir zu unserem Bibeltext. Lukas 4, die Verse 9 bis 13. Und ich lese nochmal, das steht da jetzt nicht, den Vers 1 aus dem Kapitel 4, damit wir sehen, was das für eine Szenerie ist, in der wir uns gerade befinden. Also Vers 1 hieß, Jesus aber voll Heiligen Geistes kehrte vom Jordan zurück und wurde durch den Geist in der Wüste 40 Tage umhergeführt und von dem Teufel versucht. Direkt voraus ging die Taufe durch Johannes den Täufer, unseres Herrn, und man sah dort den Heiligen Geist wie eine Taube auf unseren Herrn herniederkommen. Und direkt danach hat der Geist Gottes ihn in die Wüste geführt, 40 Tage, und er wurde von dem Teufel dort versucht. Drei von diesen Versuchungen sind uns berichtet in der Bibel. Die ersten beiden hatten wir, wie gesagt, schon in Predigten besprochen, und jetzt kommt die dritte. Und ich lese Vers 9 bis 13. Es kann sein, dass das, was ich vorlese, etwas abweicht, weil ich hier eine ältere Elberfelder Übersetzung habe. Also Lukas 4, Verse 9 bis 13. Und er führte ihn nach Jerusalem, also der Teufel führte Jesus nach Jerusalem, und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so wirf dich von hier hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln über dir befehlen, dass sie dich bewahren. Und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du nicht etwa deinen Fuß an einen Stein stößt. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, es ist gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Und als der Teufel jede Versuchung vollendet hatte, wich er für eine Zeit von ihm. Jesus hatte die ersten beiden Versuchungen jeweils mit einem Schriftwort aus 5. Mose beantwortet. Er hat also auf den Teufel reagiert mit dem Wort Gottes. Und jetzt bei der dritten Versuchung, als wenn der Teufel davon gelernt hätte, nimmt der Teufel auch das Wort Gottes. Also das ist quasi nochmal eine Steigerung jetzt in der Versuchung. Die erste Versuchung, da hat der Teufel angespielt an den Hunger, den Jesus nach 40 Tagen Fasten in der Wüste hatte und sagte, mach aus diesen Steinen Brot. Bei der zweiten Versuchung hat er ihm alle Reiche der Welt gezeigt und hat gesagt, wenn du mich anbetest, werde ich dir diese geben, denn ich habe Macht darüber. Und jetzt bei der dritten Versuchung hat man den Eindruck, da kommt der Teufel nicht so sehr anknüpfend an diese menschlichen Bedürfnisse, sondern jetzt kommt er mit dem Wort Gottes und jetzt kommt er mit einem Psalm, der ganz klar messianische Bedeutung hat und spricht das Messiassein von Jesus an. Fred hatte ja den Psalm 91 am Anfang schon gelesen. Und um den Psalm 91 richtig verstehen zu können, müsste man eigentlich immer vorher auch den Psalm 90 lesen. Wer von euch weiß denn so aus dem Kopf, was an Psalm 90 so besonders ist? Wenn ich den ersten Vers vorlese, dann merkt ihr, was da besonders ist. Mose. Ein Psalm von Mose. Psalm 90, also direkt der Psalm, der vorausgeht, beginnt mit: Ein Gebet von Mose, dem Mann Gottes. Herr, du bist unsere Wohnung gewesen von Geschlecht zu Geschlecht. Und in diesem Psalm 90 steht dieser berühmte Vers in der Elberfelder, heißt der Vers 12: So lehre uns denn zählen unsere Tage, damit wir ein weises Herz erlangen. Luther hat das ein bisschen eindrücklicher übersetzt: Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Und dem voraus ging Vers 10, die Tage unserer Jahre sind 70 Jahre und wenn in Kraft 80 Jahre. Und ihr Stolz ist Mühe und Nichtigkeit, denn schnell eilt es vorüber und wir fliegen dahin. Das Leben des Menschen währt 70 Jahre und wenn es hochkommt, 80 Jahre. Gordon hat in der Bibelstunde mal gesagt, er ist schon in der Verlängerung. Schon über 80. Ist auch ein Segen, dass heute viele Menschen über 80 werden dürfen. Aber dieser Psalm 90, der spricht ganz klar über den ersten Menschen. Über dich und mich. So wie wir sind. Auf dieser Erde, in dieser Welt, in Schwachheit. Und dann kommt der Psalm 91 und plötzlich ganz andere Melodie. Er beginnt fast ähnlich, da geht es auch um das Wohnen. Vers 1 von Psalm 91, wer im Schutz des Höchsten wohnt, bleibt im Schatten des Allmächtigen. Ich sage zum Herrn, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, ich vertraue auf ihn. Auch Psalm 90 fing an mit: Herr, du bist unsere Wohnung. Das ist die Gemeinsamkeit. Aber Psalm 91 redet von dem zweiten Menschen. Eigentlich nicht mehr so sehr von Adam, dem ersten Menschen, der dieser Vergänglichkeit unterworfen ist, sondern Psalm 91, der direkt auf diesem Psalm 90 folgt. Der malt das Menschsein ganz anders. Behütet, ohne Schwierigkeiten, getragen von Engeln, haben wir gehört. Und dieser Psalm hat zum einen eine messianische Bedeutung, ganz klar. Es ist im Grunde eine Prophezeiung auf den Herrn Jesus, auf den Messias, für den das gilt. Und das hat der Teufel gewusst und deswegen benutzt er diesen Psalm natürlich auch. Aber er hat auch eine Bedeutung für dich und für mich, denn es stellt den zweiten Menschen dar. Wir alle werden durch den Tod gehen müssen, es sei denn, wir sind bei der Entrückung dabei und werden lebendig verwandelt. Aber es wird eine Verwandlung geben und es wird einen neuen Menschen geben. Geistlich dürfen wir das jetzt schon erleben, denn wir sind dadurch, dass wir zum Glauben gekommen sind und den Heiligen Geist erhalten haben von Gott, sind wir eine Neugeburt. Innerlich, geistlich erleben wir das auch jetzt schon in unserem Leben oder können wir das erleben? Mal mehr, mal weniger in der Praxis. Aber wie Paulus im Epheserbrief Kapitel 1 geschrieben hat, unsere Segnungen sind in den himmlischen Örtern. Das ist in gewisser Weise auch die Tragik unseres Lebens. Wir sind schon neu geboren, wir haben den Geist Gottes, aber wir leben noch in dieser Welt, auf dieser Erde, mit ihrer Vergänglichkeit, mit ihren 70 bis 80 Jahren oder der Verlängerung. Aber die Bibel hat uns verheißen, einen zweiten Menschen, einen Auferstehungsmenschen. Und Jesus ist der Erstling, der Erstgeborene dieser neuen Schöpfung, er ist schon auferstanden. Und an ihm und seiner Auferstehung können wir schon einiges sehen, wie es für uns sein wird. Manche Beschränkung wird nicht mehr bestehen. Erinnert ihr euch vielleicht, dass Jesus plötzlich in dem Saal auftauchte, wo die Jünger sich nach der Kreuzigung aufgehalten haben? Also so manche irdische Beschränkungen gelten nicht mehr. Und wenn ihr unter diesem Gesichtspunkt mal den Psalm 91 lest, dann kriegt man damit ein bisschen besser manches auf der Reihe, was vielleicht mit unserem derzeitigen Leben noch gar nicht so richtig in Einklang zu stehen scheint. Also, das ist der Hintergrund. Psalm 90 spricht von dem ersten Menschen in der gefallenen Schöpfung und Psalm 91 spricht eigentlich von dem zweiten Menschen und streng genommen sogar auch oder gerade von dem Messias. Und das nimmt der Teufel auf. Jesus weiß von seiner Gottessohnschaft, natürlich. Und so tritt auch der Teufel an ihn heran. Wenn du Gottes Sohn bist, er fordert ihn geradezu heraus. Aber was ist das Perfide eigentlich an dieser Versuchung? Alle anderen Versuchungen gingen eigentlich um die Macht, die Jesus selbst hat. Verwandle diese Steine in Brot. Bete mich an, das kannst du tun, Jesus. Bete mich an und ich gebe dir die Reiche, die mir gegeben sind. Aber jetzt fordert der Satan Jesus heraus, dass er Gott den Vater herausfordert. Im Psalm 91, und das ist das, was der Satan zitiert, in Versen 11 und 12 heißt es, denn er bietet seine Engel für dich auf, dich zu bewahren auf allen deinen Wegen. Auf den Händen tragen sie dich, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Wir hatten schon aus dem Hebräerbrief vorhin etwas gehört, aus dem Kapitel 2, und das ist sehr gut, weil uns das nachher auch nochmal helfen wird, daran zurückzudenken. Und jetzt gucken wir uns mal in Kapitel 1 vom Hebräerbrief etwas an. Hebräer 1, die Verse 13 bis 14 bestätigen das, was wir eben gelesen haben. Da heißt es, zu welchem der Engel aber hat er jemals gesagt, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel deiner Füße. Sind sie, also die Engel, nicht alle dienstbare Geister ausgesandt zum Dienst um derer willen, die das Heil erben sollen? Die Engel sollen dienen den Gotteskindern und natürlich erst recht dem Sohn Gottes, dem Messias Jesus Christus. Und der Satan fordert jetzt Jesus auf, probier's doch. Er hat dir das verheißen. Er hat dir verheißen, dass er dich rettet. Stürz dich hier herunter. Übrigens, hieran sieht man, dass es eigentlich jetzt nicht alles sich im Hirn von Jesus abspielen kann, diese Versuchung. Es heißt ja, der Satan führte ihn nach Jerusalem auf den Tempel, oben auf den Tempel und sagte, stürz dich herab. Und damit das eine echte Versuchung ist, muss er eigentlich auch echt da gewesen sein, oder? Und der Satan wollte ihn herausfordern, nun stürz dich herab, mach dich sichtbar als Sohn Gottes, als Messias vor den Menschen, die hier im Tempel ja alle versammelt sind. Das ist deine Chance. Jetzt kommst du groß raus. Und wie antwortet Jesus? Mit 5. Mose 6, Vers 16. Es ist gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Dieses Wort versuchen, wir hatten da ganz am Anfang der Reihe über die Versuchung uns schon mit beschäftigt. Dieses Wort versuchen hat ja mehrere Bedeutungen. 5. Mose 6, Vers 16 wird auch in unterschiedlichen Bibelübersetzungen unterschiedlich übersetzt. Man könnte sagen, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Man könnte auch übersetzen, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht auf die Probe stellen. Und man könnte auch übersetzen, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Damit reagiert Jesus jetzt. Verlässt er sich nicht auf das Wort Gottes? Ist das Wort Gottes denn nicht eindeutig hier in Psalm 91? Hat nicht der Messias, hat nicht jedes Gotteskind diese Verheißung, du wirst nicht stolpern? Er wird seine Engel schicken, dich zu bewahren? Jesus sieht es als Versuchung an, als Herausforderung Gottes an, wenn er davon jetzt Gebrauch machen würde. Er würde Gott ja geradezu in die Zwangslage bringen, jetzt muss Gott so handeln. Wenn er sein Versprechen halten will. Jesus sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Was könnte Jesus bewogen haben, diese Gelegenheit nicht zu nutzen, sein messianisches Reich jetzt anfangen zu lassen, mit dieser großen Bezeugung, dass er der Sohn Gottes ist und die Engel ihn tragen? Was könnte Jesus veranlasst haben, dem jetzt nicht nachzugeben? Warum sieht er das als Herausforderung Gottes an? Und ich bin dankbar, Fred und Christina und Mirko, ihr habt eigentlich diese Predigt gut vorbereitet mit den Bibeltexten und den Liedern, die ihr ausgewählt habt. Was dann nicht passiert wäre, wäre das Kreuz. Und offensichtlich war Jesus schon zu dieser Gelegenheit bewusst, dass das Kreuz wichtig ist. Vielleicht nicht so sehr für uns, für ihn, aber eben für uns. Für alle die, die er durch seinen Tod am Kreuz zu Kindern Gottes machen möchte. Für alle die, denen er den Weg zum Vaterhaus öffnen möchte, dadurch, dass die Schuldfrage endgültig gelöst wird. Ihr Lieben, wie viele Tiere wurden geschlachtet in den Jahrhunderten vor Jesu kommen im Tempel? Wie viele Tiere haben ihr Leben gelassen als Opfertiere. Wie viel Blut ist da geflossen? Und alles war im Grunde doch nur eine Vorschattung dafür. Es gibt nur ein wahres Opfer, das wirklich wirksam ist. Der Sohn Gottes, der ohne Schuld ist, wie dieses Passahlamm, was kein Fehl haben durfte. Der einzige Mensch, der komplett ohne Schuld ist, hat sich geopfert und damit dieses endlose Opfern im Tempel von Tieren beendet. Das Volk Israel hat es noch eine ganze Weile weitergemacht. Sie haben es vielleicht nicht begriffen, was der Opfertod Jesu bedeutete, nicht begreifen wollen. Wie oft fällt es uns schwer, einmal liebgewordene Rituale, Gewohnheiten aufzugeben? Israel hat weiter geopfert. Aber dann hat Gott ein Ende gemacht mit dieser Tieropferei. 70 nach Christus. Das Volk Israel hatte noch 40 Jahre nach der Auferstehung Jesu Zeit bekommen. 70 nach Christus hat Gott den Tempel zerstören lassen durch die Römer. Wie Jesus es vorhergesagt hat, hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Und ihr kennt diese Begebenheit, dass es doppeldeutig war. Er sprach von seinem Leib, der abgerissen wird, weil die Römer ihn töteten, und er sprach auch von dem Tempel. Jesus ist das wahre Opfer. Er hat die Schuldproblematik ein für alle Mal gelöst. Es braucht keine Opfer mehr geben. Es kann keine Opfer mehr geben. Er ist ein für alle Mal geopfert worden. Und damit, so sagt es uns die Bibel, ob dein Verstand das verstehen kann oder nicht, ob du es verstehen willst oder nicht, nimm es einfach so hin. Die Bibel sagt, dieses Opfer war nötig, damit wir zum Vater kommen können. Und es ist ein für alle Mal geschehen. Basta. Aber damit das geschehen konnte, konnte Jesus das Reich, das Friedensreich, das vorhergesagt war, auch im Alten Testament noch und nöcher, noch nicht jetzt aufrichten. Und Jesus hat so reagiert. Er hat gesagt, du sollst Gott, den Herrn, nicht herausfordern. Ich lese uns aus 1. Mose 3 etwas, was in diesem Zusammenhang ganz wichtig ist. Und ihr merkt dann, wie früh eigentlich in der Heiligen Schrift, 1. Mose 3, überlegt mal, das ist das dritte Kapitel in der Bibel, wie früh eigentlich schon diese Thematik auftaucht in der Bibel. 1. Mose 3, die Verse 14 und 15. Wir sind in der Versuchungserzählung. Und Gott, der Herr, sprach zur Schlange, weil du das getan hast, und ihr wisst alle, worum es ging, ja? Adam und Eva im Paradies, und die Schlange hat sie verführt, von dieser Frucht zu essen, des einen Baumes, wo Gott gesagt hat, ihr könnt ja alles essen hier im Garten, aber bitte von dem Baum nicht. Und die Schlange hat sie verführt, davon zu essen. Und nun heißt es in 1. Mose 3, Verse 14 und 15, und Gott, der Herr, sprach zur Schlange, weil du das getan hast, sollst du verflucht sein unter allem Vieh und unter allen Tieren des Feldes. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub sollst du fressen alle Tage deines Lebens. Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Interessanterweise ist hier Einzahl und ein Schreiber im Neuen Testament greift das auch auf. Einzahl, dein Samen und er wird dir den Kopf zermalmen. Fast alle Ausleger deuten das auf das messianische Geschehen, auf Jesus. Und interessanterweise heißt es hier in dieser Prophezeiung, überlegt man, 1. Mose 3 bereits, dass die Schlange ihm die Ferse zermalmen wird. Ist das gleiche Wort wie das, was er machen wird, mit dem Kopf zermalmen. Aber wie kann eine Schlange einen Fersen zermalmen? Man kann davon ausgehen, dass es ein Wort ist, heißt zerstören eigentlich. Eine Schlange hat ihren Giftzahn und sie piekst mit ihrem Giftzahn in die Ferse und streut ihr Gift aus. Wie deutlicher muss so eine Prophezeiung eigentlich noch sein? Wisst ihr, was die Römer gemacht haben mit der Ferse unseres Herrn? Haben sie einen Nagel reingeschlagen. Spitz einen Nagel reingeschlagen. Das war das, was die Schlange gemacht hat, worauf die Schlange abgezielt hat. Ich werde dir deine Ferse zertrümmern. Aber wir haben auch die Prophezeiung schon hier. Er, der Same der Frau, und wir wissen es, Jesus Christus ist es, der diese Prophezeiung erfüllen wird. Er wird dir den Kopf zermalmen. Wir haben jetzt ganz viel über Jesus geredet und über den Messias und die Bedeutung dieser Versuchungsgeschichte für Jesus und sein Handeln. Lasst uns jetzt noch einen Bogen ziehen zu dem, und ich finde, das sollten wir jetzt tun, zu dem, was anderen Menschen durch den Satan passiert oder droht. Ein ganz kurzer Gang durch ein paar Bibelstellen von sehr früh bis heute quasi. Ich möchte anfangen mit Hiob. In Hiob 1, die Verse 6 bis 11. Es ist ein sehr, sehr alter Text, das Buch Hiob. Und es geschah eines Tages, da kamen die Söhne Gottes, um sich vor dem Herrn einzufinden, und auch der Satan kam in ihrer Mitte. In sehr alten Texten wird von Engeln oft auch als Söhnen Gottes geredet. Wir finden das auch im ersten Buch Mose ziemlich weit vorne. Und wir finden es auch hier im Hiob-Buch. Es spricht auch für das Alter des Hiob-Buches. Also wir können davon ausgehen, dass wenn hier von den Söhnen Gottes die Rede ist, von einer Engelversammlung quasi die Rede ist. Und es geschah eines Tages, da kamen die Söhne Gottes, um sich vor dem Herrn einzufinden, und auch der Satan kam in ihrer Mitte. Und der Herr sprach zum Satan: Woher kommst du? Und der Satan antwortete dem Herrn und sagte: Vom Durchstreifen der Erde und vom Umherwandern auf ihr. Und der Herr sprach zum Satan: Hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Denn es gibt keinen wie ihn auf Erden, ein Mann, der so rechtschaffen und redlich, der Gott fürchtet und das Böse meidet. Und der Satan antwortete dem Herrn und sagte: Ist Hiob etwa umsonst so gottesfürchtig? Hast du selbst nicht ihn und sein Haus und alles, was er hat, ringsum hegt? Das Werk seiner Hände hast du gesegnet und sein Besitz hat sich im Land ausgebreitet. Strecke jedoch nur einmal deine Hand aus und taste alles an, was er hat, ob er dir nicht ins Angesicht flucht. Der Satan bekommt diese Erlaubnis von Gott quasi, Hiob anzufassen. Aber ihn selbst darf er nicht umbringen. Das ist die Grenze, die dem Satan gesetzt ist. Ihr Lieben, ich hoffe, dass keinem von uns so eine Erprobung droht. Ich habe jetzt keine biblische Aussage gefunden, dass uns das zwangsläufig wirklich erspart bleibt, dass wir eine Verheißung haben, dass uns sowas nicht passiert, aber auch andersrum nicht. Ihr kennt das Buch Hiob, ich brauche da nicht weiter drauf eingehen. Der Satan hat drum gebeten in der Engelversammlung und diese Erlaubnisse kriegt, dem Hiob mal was wegzunehmen, mal zu gucken, ob er treu bleibt im Glauben. Wir springen ins Neue Testament. Lukas 22, Vers 31. Der Herr aber, also Jesus, der Herr aber sprach: Simon, Simon, das ist Petrus, Simon, Simon, siehe, der Satan hat euer begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du einst zurückgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Der Satan hat begehrt, die engsten Vertrauten Jesu zu sichten wie den Weizen. Aber wie schön zu hören, dass unser Herr betet. Er verhindert das nicht direkt, auf übernatürliche Weise, aber er betet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Erprobungen sind immer auch eine Chance für eine Glaubensstärkung. Wir springen genau zu diesem Simon, um den es hier eben ging. Er hat zwei Briefe geschrieben, die uns im Neuen Testament überliefert sind. Wir springen zum ersten Brief von diesem Simon Petrus. 1. Petrus, Kapitel 5, Vers 8. Da schreibt Petrus: Seid nüchtern, wacht. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht standhaft durch den Glauben. Petrus war also zurückgekehrt. Er hat unseren Herrn dreimal verleugnet. Ihr kennt diese Begebenheiten. Aber er ist zurückgekehrt. Im Gegensatz zu Judas, der nicht zum Herrn zurückgekehrt ist, sondern seinem Leben ein Ende bereitet hat, sich selbst getötet hat, hat Petrus den richtigen Weg gewählt und er ist zum Herrn gegangen. Er hat den Glauben wiedergefunden, erhalten und ist zum Herrn zurückgekommen. Und dreimal, als wenn es genau auf diese dreimal der Verleugnung anspielt, dreimal fragt Jesus ihn später am See Tiberias: Hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Liebst du mich? Und Petrus sagt: Ja, Herr. Ja, Herr. Du weißt es doch, Herr. Petrus ist zurückgekommen. Er hat den Glauben gehalten. Und der liebe Jesus hatte für ihn gebetet, dass er seinen Glauben nicht verliert. Und ich hoffe und glaube auch, das tut er auch für uns, wenn wir in Anfechtungen kommen. sei es in teuflische Anfechtungen oder einfach Anfechtungen durch unsere eigene Dummheit, das gibt es ja auch manchmal. Und Petrus, als wenn er das wirklich alles so verinnerlicht hat und gelernt hat, schreibt in seinem Brief genau das. Seid nüchtern, wacht, euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht standhaft durch den Glauben. Und am liebsten hätte er vielleicht noch hinzugefügt, ihr Lieben, ich hab's erlebt. Aus erster Hand kann ich euch das so sagen. Auf der anderen Seite macht mich das auch ein bisschen bedrückt, weil es heißt, dass Petrus das noch schreibt in seinen Briefen an die Gemeinden. Das heißt ja im Grunde, der Satan ist zwar besiegt und kann unsere Seele nicht vernichten. Wer zu Jesus kommt und dieses Rettungsangebot annimmt, der wird im Himmel, der wird im Vaterhaus landen. Da kommt der Satan nicht ran, ähnlich wie bei Hiob. Da ist eine Grenze gesetzt. Aber ihr Lieben, bis dahin zum Vaterhaus haben wir vielleicht manches noch durchzustehen auf dieser Erde. Manches vielleicht an Bedrängnis, seelisch, körperlich. Und das wird uns nicht alles weggenommen. Da müssen wir vielleicht durch. Da muss so mancher von euch vielleicht durch. Und das zeigt uns auch diese Stelle von Petrus. Der Satan ist immer noch aktiv. Und dem widersteht standhaft durch den Glauben, fordert er uns auf. Er zu einem Brief, den Paulus geschrieben hat, Epheserbrief. Im Epheserbrief, in Kapitel 6, die Verse 11 und 12. Da sagt Paulus, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Diese Waffenrüstung Gottes, darüber haben wir schon manche Predigt gehört, das ist nichts Militärisches. Es werden militärische Bilder gebraucht, aber es geht um den Helm des Heils, Schild des Glaubens, sind alles gute Sachen. Ihr kennt das vielleicht, ansonsten lest es selber nochmal nach. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Auch das schreibt Paulus in einem Brief an die Gemeinde. Ihr Lieben, die Kreuzigung und die Auferstehung unseres Herrn ist passiert und trotzdem gilt das so noch. Römer 16, Vers 20. Der Gott des Friedens aber wird in kurzem den Satan unter euren Füßen zertreten. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Damit endet Paulus den Römerbrief. Der Gott des Friedens aber wird in kurzem den Satan unter euren Füßen zertreten. Daraus lernen wir ja mindestens das eine. Durch die Kreuzigung und die Auferstehung ist das, was in 1. Mose 3 vorhergesagt war, nämlich dass der Messias, dass der Same der Frau, dass der Herr Jesus Christus der Schlange den Kopf zertreten wird, das ist noch nicht passiert. Aber Paulus schreibt, der Gott des Friedens aber wird in kurzem den Satan unter euren Füßen zertreten. Es ist nah. Und unsere Aufforderung ist, das haben Petrus geschrieben, das hat Paulus geschrieben, haltet den Glauben. Ergreift die Waffenrüstung Gottes, die er euch dafür gegeben hat und haltet den Glauben. Und Matthäus 25, Vers 41, da heißt es, dann wird er auch zu denen zur Linken sagen, geht von mir, Verfluchte, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Mir kommt es an dieser Stelle darauf an, das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Der Teufel ist nicht alleine. Der Teufel hat Engel, die mit ihm abgefallen sind. Im Neuen Testament werden die ganz oft auch Dämonen genannt. Das endgültige Ziel ist ein ewiges Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln, sagte Herr Jesus hier. Dort sind sie noch nicht. Sie haben noch Macht hier, sie sind noch unterwegs und greifen noch die Gläubigen an. Aber ihr endgültiger Bestimmungsort steht fest. Und Paulus hat uns in Römer 16, Vers 20 gesagt, in Kurzem passiert es. Ich möchte die Versuchungen nochmal zusammenfassen, diese drei Versuchungen, die wir hatten. Die erste war, mach aus diesen Steinen Brot. Ihr Lieben, das war auch, vielleicht versucht ihr euch da mal rein zu versetzen, das war für unseren Messias, für unseren Herrn Jesus Christus auch eine echte Versuchung, nicht nur für seinen eigenen Hunger. Mach aus diesen Steinen Brot. Wie oft machen wir uns Sorgen, bekümmern wir uns um den Hunger in der Welt. In der Nordhalbkugel dieser Erde gibt es genug zu essen. Und hier werden oftmals sogar Lebensmittel vernichtet. In der Südhalbkugel ist der Hunger immer noch ein Problem. Und wie viele Initiativen, auch christliche, und das ist ja auch gut, versuchen, den Hunger auf dieser Welt zu lindern. Und der Satan hat unseren Herrn, den Messias, den Christus Gottes, als erstes damit versucht. Hey, Jesus, du kannst das Hungerproblem der Welt lösen. Mach aus diesen Steinen Brot und es geht der Welt gut. Keiner muss mehr an Hunger sterben. Es ging nicht nur um den Hunger in Jesu Bauch. Das Hungerproblem der Welt hätte gelöst werden können. Und Jesus sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Und wisst ihr was? Es müsste keiner an Hunger auf dieser Erde sterben. Das Problem sind gar nicht die Lebensmittel. Das Problem sind nicht die Lebensmittel. Das Problem sind die Herzen der Menschen. Die zweite Versuchung, da hat der Satan dem Herrn die ganzen Reiche dieser Erde gezeigt und hat gesagt, komm, bete mich an, ich gebe sie dir alle. Du kannst über alle Reiche dieser Erde herrschen. Natürlich wäre es schön, Macht zu haben. Und natürlich war das eine Anspielung an so ein Machtbedürfnis vielleicht von unserem Herrn, menschliches Machtbedürfnis. Aber diese Versuchung ging auch viel weiter, viel tiefer. Was hätte der Herr Jesus machen können, wenn er Macht hätte über alle Reiche dieser Welt? Diese ganzen korrupten Regime überall, diese ganzen ungerechten Herrscher, die Leute ins Gefängnis setzen und quälen und foltern, zu Unrecht, um ihres eigenen Vorteils willen oder ihrer Kaste oder ihrer Sippe oder was auch immer. Schluss machen mit diesen ganzen Unrechtsregimen auf der ganzen Welt. Der Satan sagt, Jesus, ich gebe dir diese Reiche, du kannst sie alle aufräumen. Du kriegst die Macht über alle diese Reiche. Endlich eine vernünftige Regierung. Du bist der Messias, du wirst vernünftig regieren. Auch das war also eine echte Versuchung für den Herrn. Das Reich aufzurichten, jetzt die Macht über diese Erde zu übernehmen. Und er antwortet dem Satan, es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Natürlich verweigert er dem Satan die Anbetung, aber er sagt auch, du sollst Gott allein dienen. Und auch da sind wir wieder bei dem Punkt, eigentlich, damit sich in dieser Welt dauerhaft was ändert, müssen die Herzen der Menschen geändert werden, muss Gott allein angebetet werden und dann können sich auch die Verhältnisse dauerhaft zum Guten ändern und geändert werden. Es war zu früh, die Herrschaft über die Reiche dieser Welt jetzt zu übernehmen. Und dann die dritte Versuchung, Wie viele Menschen sterben bei Naturkatastrophen, an Krebs, an Herz-Kreislauf-Versagen? Wie viele Kinder sterben bei Autounfällen? Ihr Lieben, wäre das nicht schön, wenn das ein Ende hätte? Wenn das jetzt schon gelten würde, was im Psalm 91 steht, du sollst deinen Fuß nicht anstoßen, du sollst nicht stolpern, denn er hat seinen Engeln befohlen über dir, dass sie dich behüten. Guckt euch doch mal um. Gilt das jetzt in dieser Welt schon? Offensichtlich nicht, oder? Und Jesus sagt, du sollst deinen Gott nicht versuchen, du sollst deinen Gott nicht herausfordern. Es war noch nicht die Zeit. Und wir haben den Bogen schon geschlagen. Erst das Kreuz und dann das Reich. Und dieses Reich ist auch jetzt noch nicht aufgerichtet auf dieser Erde. Es fängt an in unseren Herzen und es fängt geistlich an. Und wir können einen Unterschied machen in dieser Welt. Aber dieses Friedensreich, was im Alten Testament vorhergesagt ist, wird erst beim zweiten Kommen Jesu auf diese Erde aufgerichtet werden. Und in der Offenbarung lesen wir davon. Im Alten Testament heißt es Friedensreich, das messianische Reich. Es gibt verschiedene Ausdrücke dafür. Im Neuen Testament, in der Offenbarung, wird es auch noch mit einem anderen Attribut versehen, nämlich das tausendjährige Reich. Diese tausend Jahre tauchen nur im Neuen Testament auf. Und was ist genau in diesen tausend Jahren? Vor Aufrichtung dieses Reiches auf dieser Erde, des Friedensreiches, des messianischen Reiches, wird der Satan tausend Jahre gebunden. Gott bindet den Satan. Das Böse wird gebunden, der Böse wird gebunden. Erst dann ist auf dieser Erde ein Friedensreich möglich. Und am Ende dieser tausend Jahre wird der Satan nochmal freigelassen, bevor er endgültig, wie wir in Matthäus 25, Vers 41 gehört haben, bevor er endgültig in diesen Feuersee, der für den Satan und für seine Engel bestimmt ist, versenkt wird sozusagen. Und am Ende dieser tausend Jahre, wenn der Satan nochmal freigelassen wird, geht das ganze Übel nochmal wieder los. Als wenn Gott uns damit zeigen will, ihr Lieben, solange das Böse in dieser Welt ist, gibt es kein Friedensreich. Und deswegen waren alle diese drei Versuchungen, mit denen der Satan an den Herrn herangetreten ist, Versuchungen, dieses irdische Friedensreich jetzt schon aufzurichten, falsch. Der Satan wollte natürlich, dass es ohne Kreuz geht und er wollte, dass es ohne seine Vernichtung geht quasi und ohne seine Bindung geht. Aber Jesus hat dem widerstanden, immer mit der Schrift. Und das ist etwas, was wir für uns lernen können, immer mit der Schrift antworten, bei Versuchungen, bei Zweifeln, aber bitte auch mit der Schrift im Kontext antworten. Und der Kontext reicht nicht mal immer. Kontext, also der Zusammenhang einer Schriftstelle, reicht nicht immer mal. Man muss eigentlich die ganze Schrift und das ganze Heilshandeln Gottes kennen und verinnerlicht haben, damit man auch diese größeren Zusammenhänge kennt. Eben, Psalm 90 ist der erste Mensch, Psalm 91 ist der zweite Mensch. Eben, das Friedensreich kommt erst noch. Schaut in die Offenbarung. Das tausendjährige Reich kommt erst noch und der Satan muss vorher gebunden werden. Und wenn der Satan gebunden ist, dann gelten diese Zusagen. Er wird seinen Engeln befehlen über dir und keiner wird mehr seinen Fuß anstoßen. Und das Lamm wird beim Löwen lagern. Und wenn ihr irgendwo anders eine andere Auslegung hört und sagt, nee, eigentlich haben wir doch dieses Reich jetzt schon, dann guckt euch doch nur mal um. Dann guckt euch doch mal um, ob wir diese Verhältnisse schon haben, von denen im Psalm 91 die Rede ist. Ob wir diese Verhältnisse schon haben, dass es kein Leid mehr gibt, dass es keinen unsinnigen, unnötigen Tod gibt, dass es keine Krankheit gibt. Wir haben es nicht. Und der Herr Jesus hat entsprechend reagiert und hat gesagt, du sollst deinen Gott nicht herausfordern. Und ihr Lieben, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich selber habe mich ertappt gefühlt. Als ich zum Glauben gekommen bin, so in den ersten Jahren, da ist man ja manchmal auch noch ein bisschen unbelehrt und ungelehrt und nimmt alles sehr, sehr, vielleicht auch zu oberflächlich. Ich habe zum Beispiel beim Abendmahl gedacht, damals gab es noch keine Einzelkirche, da wo wir zur Kirche gegangen sind, gab es nur die Gemeinschaftskirche. Ich habe gedacht, das ist sowas Heiliges, das Mahl des Herrn. Wenn da auch Leute, die ansteckende Krankheiten haben, hingehen zum Abendmahl und ich danach den Kelch nehme, da wird mir doch nichts passieren. Das kann Gott doch nicht zulassen. habe ich gedacht. Und das ist ja auch ein Glaube, den man haben kann. Aber nachdem ich mich mit diesem Text hier beschäftigt habe, lass dich doch runterfallen vom Tempel und die Reaktion des Herrn gesehen habe, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Da habe ich gedacht, oh Marc, das war eigentlich dumm von dir. Heute haben wir zum Glück den Einzelkelch, da kann jemand, wenn er eine ansteckende Krankheit hat, zum Einzelkelch gehen, trotzdem am Abend mal teilnehmen. Und der Nächste, der vielleicht Angst hat, sich irgendwas zu holen, kann auch einen Einzelkelch nehmen. Ich mach das übrigens immer, ich bin so ein bisschen so ein Angsthase. Nehmt das mit, denkt selber für euch nach, wo ihr vielleicht manche Verheißungen aus der Schrift zu blauäugig auf euch und eure Lebenssituation anwendet, wo sie vielleicht für ganz andere Zeiten bestimmt sind, für andere Situationen, wo ihr vielleicht nicht auf Verheißungen euch stellen solltet, mit denen ihr im Grunde dann nur Gott herausfordert. Ich wollte mit einem schönen Vers enden, damit wir nicht nur mit bedrückenden Gedanken nach Hause gehen. Und der Abschluss ist 1. Johannes 4, Vers 4. Ganz kurz, ganz kurz. Der, welcher in euch ist, ist größer als der, welcher in der Welt ist. Amen.